Berlin Mitte Talk. Der Podcast von Politik und Kommunikation mit Tobias Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser frischen Folge des Berlin Mitte Talk. Berlin Mitte und wahrscheinlich auch ein Teil von Restdeutschland diskutiert seit dem Wochenende über Stadtbilder, Töchter und natürlich mal wieder über seinen Bundeskanzler Friedrich Merz. Dabei sind sowohl die Merz-Kritiker als auch die Merz-Unterstützer wenig überraschend. Wir wollen heute aber gar nicht in die Debatte einsteigen, sondern vielmehr von außen drauf schauen und analysieren, warum hier mal wieder eine gesellschaftliche Auseinandersetzung so völlig destruktiv und schief läuft. Und dazu habe ich mir heute den Experten für die Debattenkultur im Land eingeladen. Genauer gesagt einer von zwei Experten. Grüße gehen raus an dieser Stelle an Julia Reuschenbach, seine Co-Autorin des Buches Defekte Debatten, erschienen im vergangenen Jahr im Surkamp Verlag. Corbinian Frenzel ist mir jetzt zugeschaltet aus dem wohlverdienten Herbsturlaub, Radiomoderator und Podcaster beim Deutschlandfunk Kultur. Lieber Corbinian, wo erreiche ich dich gerade?
Du erreichst mich gerade im Südosten der Niederlande, in Den Bosch, Sertrum Bosch, wie der zweite offizielle Name dieser Stadt auch ist. Ich bin hier gerade so in der Tat ein bisschen auf Familienurlaub. Meine Frau ist Niederländerin und deswegen stehen die Niederlande regelmäßig auf der Tagesordnung. Und hier schaue ich gerade wunderbar über Backsteinhäuser und Dächer in den niederländischen Herbsttag hinein.
Es ist sehr schön, wohlverdienter Herbsturlaub und freue mich trotzdem, dich, wenn auch nur am Bildschirm, jetzt zu sehen und mit dir das Gespräch zu führen. Und ich gehe davon aus, auch in den Niederlanden hast du die deutschen Debatten verfolgt. Friedrich Merz hat in der vergangenen Woche in Potsdam das Stadtbild beklagt. Konkret hat er gesagt, dass man die harte Migrationspolitik, die ja sein Innenminister Alexander Dobrindt seit einem halben Jahr fährt, noch nicht im Stadtbild sehe und das auch ein bisschen das Problem sei, weshalb die Stimmung im Land noch nicht gedreht sei. Und am Montag einer Pressekonferenz hat er die Aussage dann nochmal unterstrichen und quasi seine Töchter oder Töchter im Allgemeinen als Kronzeugen aufgerufen und gesagt, man müsse nur die fragen und man wisse, was er meint, oder die Töchter wissen, was er meint. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. SPD und Grüne haben Merz erwartungsgemäß Rassismus vorgeworfen. Luisa Neubauer hat eine Demo vor dem Konrad-Adenauer-Haus organisiert und wehrt sich vor der Vereinnahmung von sich als Tochter oder von Töchtern generell durch Merz. Corbinian, wie hast du die gesellschaftliche Debatte in dieser vergangenen Woche wahrgenommen?
Das ist immer schön, wenn man dann mal raus ist aus dem täglichen Nachrichtengeschäft im Urlaub und dann mal nur so ist grob scannt, was ist denn gerade so los, und dann auf so Hashtags wie Stadtbild taucht und stößt und dann so denkt, okay, wow, was ist das? Und natürlich ein bisschen einsteigt. Aber ich finde es interessant, ich hatte das schon manches Mal so, dass ich ausgerechnet dann, wenn so eine Debatte hochkochte, gerade irgendwie im Ausland war, unterwegs war. Und das ist ein ganz interessanter Filter, der dann erstmal über den Dingen liegt, weil man dann möglicherweise noch mehr sich die Frage stellt, wow, ist das eigentlich die zentrale Debatte? Also ich wurde auch interessanterweise natürlich hier von Leuten gefragt, was ist denn gerade so in Deutschland los? Worüber redet Deutschland? Worüber diskutiert Deutschland? Und wenn man dann sagt, ja, es gibt gerade eine große Stadtbilddebatte, da merkt man, man muss schon ganz schön eintauchen, das erklären. Und möglicherweise würde naheliegen, dass größere Fragen sich gerade stellen. Also gerade wenn aus dem europäischen Ausland auf Deutschland geschaut wird, ist Deutschland back on track, ja, gerade ökonomisch betrachtet. Was sind da die großen Herausforderungen? Wie stabil ist diese Regierung? Aber nein, es ist dann eine Stadtbilddebatte. Und ich dachte erst, ach wunderbar, ich bin im Urlaub, ich komme drum herum. Und dann hast du dich gemeldet. Aber eigentlich war ich auch froh, denn irgendwie hat es mich dann doch gejuckt.
Ja, ich meine, Stadtbild ist ja jetzt inzwischen schon so ein geflügeltes Wort gewesen. Ich glaube, das haben wir relativ schnell, ist irgendwie ganz Twitter und Instagram und die ganze Medienbubble draufgesprungen. Friedrich Merz hat sich ja sehr lange eigentlich so ein bisschen drumherum gedrückt, das dann zu konkretisieren, hat das erst gestern in London dann gemacht und konkret gesagt, okay, es geht halt darum, dass Asylbewerber oder abgelehnte Asylbewerber sich dann an Bahnhöfen, auf Marktplätzen und so rumtreiben und das halt ein öffentliches Unsicherheitsgefühl erzeugen würde. Was glaubst du, warum hat er sich so lange geziert, das konkret zu benennen, und hat dann diesen über Bande gespielt und die Töchter mit rein ins Boot genommen?
Ja, die Frage ist ja, bei so einer Aussage, ist die bewusst gesetzt? Also hat er da was gestreut? Hat er da ganz bewusst auch etwas nebulös, etwas formuliert in der Hoffnung, er spricht etwas an, was Menschen möglicherweise denken und dann sofort ein Bild vor Augen haben, ohne aber gleichzeitig zu konkret werden zu müssen. Also eine strategisch bewusst gesetzte Bemerkung, oder ist es ihm so passiert? Das werden wir nie erfahren. Möglicherweise weiß es Friedrich Merz auch selber nicht. Ich hätte eine Tendenz dazu, zu sagen, es ist ihm mal wieder passiert. Also wir haben ja Friedrich Merz ja wirklich über viele Jahre jetzt schon kennenlernen dürfen, auch gerade jetzt in seiner neuen aktiven Rolle als CDU-Chef und jetzt seit kurzem Kanzler. Und man merkt ja immer wieder, dass er rhetorisch in Sachen rein stolpert. Also er hat einen ziemlich guten Sensor für Fettnäpfchen und die sozusagen gezielt anzusteuern. Und ich glaube, dann passiert häufig etwas, dass er eigentlich nicht genau weiß, lasse ich es jetzt stehen, wird das wieder still, mache ich es nur schlimmer, wenn ich nochmal konkreter erkläre, was ich meinte. Plus, was meinte ich eigentlich selbst genau? Also du merkst, ich bin gerade eher so wohlmeinend, dass ich denke, das ist einem Friedrich Merz so passiert. Und jetzt aufgrund dieser öffentlichen Aufregung, Diskussion, Debatte, hat er wohl gemerkt, okay, ich muss mich erklären, vor allem natürlich, wenn ein Koalitionspartner sich zu Wort meldet, wenn der Vizekanzler sich zu Wort meldet, dann merkt man, das ist jetzt nicht mehr nur irgendein Aktivismus im Internet, das hat größere Wellen geschlagen, also muss er sich erklären. Es ist natürlich von der ganzen Kommunikationsstrategie höchst misslich, denn was bleibt dann hängen letztendlich und bei wem hat er was ausgelöst? Darüber können wir nochmal im Detail reden. Aber ich glaube, dass er damit nicht so viel erreicht hat, wie er hätte erreichen wollen und können mit einer solchen Debatte.
Mhm. Bleiben wir nochmal kurz bei Merz und gucken danach so ein bisschen auf die Debatte generell. Aber erleben wir gerade so ein bisschen so eine Regression von Merz, wieder zurück zum Oppositions-Merz, den wir vor allen Dingen irgendwie aus den Jahren 2023, 2024 kannten. Ich meine, wir erinnern uns an diese schneidigen Aussagen, die kleinen Paschas, dann die Flüchtlinge lassen sich die Zähne machen, unter anderem. Und man hatte ja den Eindruck, dass er mit seiner Kanzlerwerdung ein bisschen gereift ist, ein bisschen vorsichtiger geworden ist oder vielleicht auch ein bisschen versucht hat, mehr auszugleichen, mehr alle mitzunehmen. Und das war jetzt eigentlich die vergangene Woche mit seinen klaren Kantenaussagen und leichten populistischen Aussagen. Eigentlich schon so ein kleiner Rückfall wieder in Zeiten, die wir doch eigentlich dachten, mit der Kanzlerwerdung hinter uns gelassen zu haben, oder?
Also ich glaube, Merz bleibt Merz, das kann man vielleicht festhalten. Und es ist nur eine Frage, in welchen Abständen das spürbar und hörbar wird. Und das ist natürlich auch was Interessantes, weil er ist ein Kanzlertypus, wie wir ihn lange nicht hatten. Also wir hatten die langen Jahre mit Angela Merkel, die jetzt in ihrer Nachkanzlerschaft fast schon erschreckend deutlich ist im Vergleich zum Nebulösen, was sie 16 Jahre lang geprägt hat. Wir hatten Olaf Scholz viel diskutiert in seiner Zurückhaltung und Nicht-Aussagefähigkeit dann letztendlich dadurch. Und jetzt haben wir wieder einen Kanzler, im Prinzip das erste Mal seit Gerhard Schröder, der manchmal einfach so dahin spricht. Und das hat durchaus was Strategisches häufig. Also beim Schröder war es sehr strategisch eingesetzt, beim Merz ist es häufiger etwas eruptiver, impulsiver. Aber es ist sozusagen eine Sprache, die ja übrigens auch schon zu Situationen geführt hat, dass sein Regierungssprecher in Interviews, die er gegeben hat, ihn darauf hingewiesen hat, dass er jetzt unter eins spricht, also nicht unter drei, weil der Regierungssprecher sich nicht ganz sicher war, ob Friedrich Merz sich dessen bewusst war, was er gerade sagt. Und das ist ja natürlich etwas, was ganz erholsam sein kann. Ne? Nachdem wir so sehr moderative Typen hatten, wo man sich immer gefragt hat, was denken Sie denn eigentlich wirklich, was wollen Sie denn wirklich sagen, dass wir jetzt jemanden haben, der das wirklich mal ausspricht, was er denkt, und hat aber leider das kleine Problem, dass es in sich trägt, dass wir dann denken, wow, okay, das denkt er also wirklich, so tickt er also wirklich, und das eben einem gewissen Teil der Bevölkerung zumindest vor den Kopf stößt. Und das ist natürlich der Preis, den man dafür zahlt, dass wir jetzt jemanden haben, der sich nicht ständig unter Kontrolle hat. Also ich will das auch extra nochmal herausbringen, diesen Gedanken, dass wir natürlich nicht einerseits bei einem Scholz ständig kritisieren konnten, dass er eigentlich nichts sagt. Und jetzt haben wir jemanden, der was sagt. Aber klar, wenn jemand sich so deutlich zeigt, dann ruft das auch größere Widerstände hervor. Also mit diesem Widerspruch muss man schon leben. Und das ist sozusagen der Friedrich Merz, den wir jetzt haben. Also zumal auf so einer küchenpsychologischen Ebene besprochen, aber natürlich auch von der politischen Analyse her. Friedrich Merz sieht natürlich gerade auch innenpolitisch, dass ihm etwas nicht gelingt, was ja letztendlich das große Versprechen war, auch seiner Kanzlerschaft und seiner Regierung, dass jetzt erstmal so anständig und so ergebnisorientiert regiert würde, dass die AfD zumindest nicht mehr weiter wächst oder idealerweise sogar kleiner wird. Und jetzt sehen wir die Umfragen der letzten Wochen und Monate und sehen, nein, das passiert nicht. Und wir sehen den öffentlichen Diskurs und möglicherweise, und das ist dann der strategische Teil, kommt dieser innenpolitische, schärfere Friedrich Merz jetzt durch, weil er denkt, okay, vielleicht muss ich zumindest in der Rhetorik etwas bedienen, was zu kurz gekommen ist in letzter Zeit bei diesem vermittelnden Merz, wo denn die ersten Leute schon dachten, okay, ist der doch mehr Merkel, als wir gedacht haben. Und dazu kommt noch ein weiteres Problem, vielleicht nochmal in dieser Detailbeschreibung. Friedrich Merz hat ja vollmundig versprochen, schon ab dem Sommer werden Sie sehen, dass die Dinge sich ändern. Dann hat er den Herbst der Reformen ausgerufen, der jetzt ja auch schon ordentlich losgegangen ist, dieser Herbst. Und wir sehen noch nicht so wirklich die ganz großen Reformen. Und er hat eine Migrationspolitik mit Dobrindt gemeinsam angestoßen, die ja auch viele Veränderungen mit sich gebracht hat, wo ihm aber auch bewusst ist, okay, so die große politische Sichtbarkeit, ja, so ehrlich muss ich sein, ist natürlich nicht da. Und da, glaube ich, in diesem Moment ist dieses Stadtbildmotiv aufgekommen, so nach dem Motto, wir haben schon ganz viel verändert. Und dann dachte er wahrscheinlich gleich wieder an diese Kritik, die kommen mag, ja, aber wo sehe ich das denn? Und zack, liefert er ein so unglückliches Bild, das so missverständlich sein kann, wie es jetzt eben war.
Aber du hast ja eigentlich gerade schon so ein bisschen das Kernproblem der Debattenkultur angedeutet. Also erstmal habe ich aus deiner Analyse herausgelesen, dass du dem eigentlich was abgewinnen kannst, dass wir jetzt stilistisch eine andere Kanzlerschaft haben als in den letzten 20 Jahren, dass es eigentlich ein Gewinn für die Debattenkultur oder für den Diskurs im Land sein kann. Gleichzeitig kommt natürlich aber genau damit wieder das Problem, dass eben, du hast es angesprochen, das, was wir bei Merkel und bei Scholz zu wenig haben, das ist jetzt halt etwas, womit der öffentliche Diskurs in Deutschland nicht umgehen kann, womit auch die politische Gegenseite nicht umgehen kann, weil, und das arbeitet ihr auch, du und Julia Reuschenbach, in dem Buch raus, dass öffentliche Debatten in der Regel laut, verkürzt und polarisiert auch wiedergegeben werden und dass halt, wenn sich dann mal jemand etwas traut, wenn dann mal jemand eine etwas pointierte Aussage macht, die ja vielleicht auch eine Grundlage sein könnte für eine weitere Debatte und für ein weiteres sich beschäftigen mit dem Thema und eine inhaltliche Auseinandersetzung, dann wird halt sofort mit Stilkritik darauf geantwortet, dann wird sofort der große Vorwurfshammer rausgeholt. Das geht ja in alle Richtungen. Also ich meine, wenn man eine strengere Migrationspolitik fordert oder das Stadtbild kritisiert, dann ist man gleich ein Nazi. Wenn man beispielsweise irgendwie einen höheren Vermögensteuersatz fordert, dann ist man Sozialist. Wenn man die israelische Kriegsführung in Gaza kritisiert, ist man Antisemit. Ist ja relativ schnell, dass man da dann mit einer grundsätzlichen Verurteilung kommt, ohne dass eine tiefergreifende Debatte überhaupt angestrebt wird. Liegt da vielleicht nicht auch der Kern dessen, dass wir in Deutschland verlernt haben, miteinander zu debattieren?
Also bei dieser Debatte sieht man mal wieder, wie wunderbar Reflexe funktionieren. Ja, also man könnte fast sagen, missverstehen Sie mich richtig, ist so dieses Grundprinzip. Ja. Merz liefert und er kriegt eine erwartbare Antwort. Ich habe manchmal das Gefühl, und das passt natürlich auch biografisch und auch vom Lebensalter her, wurde ihm ja häufig vorgeworfen, diese Rückkehr in die 90er mit Friedrich Merz. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass wir da zurückfallen in Zeiten, als Helmut Kohl noch der Bundeskanzler war, wo eine politische Linke oder Mitte-Links ein ganz hervorragendes Feindbild hatte, nämlich einen CDU-Bundeskanzler, der regelmäßig eher rhetorisch als durch seine konkrete Politik, aber eher rhetorisch etwas liefert, was jemand, der progressiv tickt, zutiefst aufregen kann. Nur haben wir eben heute ganz andere Zeiten. Also als Helmut Kohl der Bundeskanzler war, gab es auch rechts von Helmut Kohl nicht so viel, was politisch relevant war. Wir haben heute eine Zeit, in der wir rechts der CDU und von Friedrich Merz eine sehr relevante Kraft haben. Und insofern ist diese Reinszenierung, die wir gerade erleben von so alten bundesrepublikanischen Kämpfen, wunderbar, wir haben wieder einen konservativen Regierungschef, der auch so redet und so tickt und vielleicht auch ein bisschen aus der Zeit gefallen ist in bestimmten Perspektiven auf diese Gesellschaft. Das bietet sich wunderbar an, aber die Frage ist doch natürlich, bringt es uns in irgendeiner Form voran? Jetzt kann man bei so einer Debatte immer erstmal sagen, okay, wer hat sie angestoßen? Natürlich der dieses Stadtbild Bild in die Welt gesetzt hat. Wenn es wirklich so, wie meine Vermutung ist, vielleicht gar nicht so bewusst und strategisch gesetzt war, hätte Friedrich Merz die erste Verantwortung gehabt, wenn er merkt, wow, das regt so viele Menschen auf, dieses Feuer relativ schnell auszutreten durch diese Töchterbemerkung. hat er natürlich eher das Gegenteil ausgelöst. Und seine Erklärung jetzt in London, auch das bedient leider wieder so ein bisschen dieses Bild des Friedrich Merz, der aus, ich kann es leider nicht vermeiden, das zu sagen, auch ein Stück weit aus einer anderen Zeit stammt. Also so wie er die Anwesenheit von Nicht-Urdeutschen in dieser Gesellschaft rechtfertigt, ist halt eine rein utilitaristische. Also sie kommen her, sie sind in unserem Arbeitsmarkt, ohne sie hätten wir schon einen riesen Fachkräftemangel. Wer würde denn unsere Alten pflegen? Das ist so ein bisschen so wie, wenn man in den 80er Jahren mutig gegen Ausländerfeindlichkeit aufstehen wollte, hat man gesagt, man isst gerne italienisch oder chinesisch. Ja, also so nach dem Motto, das ist doch so eine tolle Vielfalt. Und also man merkt irgendwie, jetzt versucht Friedrich Merz offenbar was richtig zu machen und er stolpert wieder rhetorisch ins nächste Fettnäpfchen, das die wenigsten Leute glücklich machen kann. Aber also das zur Seite von Friedrich Merz. Interessant sind aber wirklich diese unglaublichen Reflexe, die er damit auslöst, bei denen ich mich immer frage, diejenigen, die sich jetzt so massiv über Friedrich Merz aufregen, was ist eigentlich deren Zielsetzung? Klar, einen gesellschaftlichen Diskurs mitprägen, keine Frage, eine andere Erzählung dem entgegensetzen, ja, geschenkt. Aber ich habe so das Gefühl, dass viele eigentlich unglaublich dankbar sind, dass sie jetzt mal wieder so ein politisches Feindbild haben und nicht so vor diese Herausforderung gestellt werden, dass sie politisch auch herausgefordert werden, beispielsweise durch Menschen, die wie Angela Merkel Christdemokratin sind, aber in vielen Punkten sehr liberal waren. Also wo man, wenn man es mal positiv formuliert, ständig herausgefordert war, sich wirklich mit der Sache zu beschäftigen. Das ist ja natürlich sehr positiv auf Angela Merkel gemünzt. Man könnte, weil du das gerade sagtest, dass ich das tendenziell ein bisschen positiv sehe, dass da jemand wieder ein bisschen klarer spricht. Das Problem bei Merkel und wahrscheinlich noch viel mehr bei Scholz war ja, dass man nicht das Gefühl hatte, sie mäßigen und moderieren Debatten, damit bessere Ergebnisse rauskommen, sondern man hatte eher das Gefühl, sie wollen sie wegmoderieren. Sie wollen sozusagen so eine Art Stille, Debattenstille über das Land legen, so nach dem Motto, ihr müsst euch damit nicht großartig beschäftigen, wir kümmern uns. Und das ist natürlich dann die schlechte Alternative. Die schöne Alternative wäre natürlich, dass man rausgeholt wird aus diesen Debattenreflexen.
Aber wie kommen wir denn jetzt dahin, dass man wirklich Debatten ergebnisoffen und auch mit Interesse an den Argumenten der Gegenseite führen kann? Also meine, einer der Gründe, vermute ich jetzt mal, warum Merz diese Stadtbildmetapher gewählt hat, war ja auch, dass sie nicht so angreifbar, also ich meine, sie wurde natürlich massiv angegriffen, aber dass sie erstmal per se nicht so angreifbar war, als wenn er es wirklich hart mit der Migrationsfrage verknüpft hat. Gleichzeitig spricht er natürlich ein Gefühl an, was in der Bevölkerung ja durchaus auch vorhanden ist und was ja von der Gegenseite, ich sag mal jetzt vor allen Dingen irgendwie von grüner Seite oder linker Seite, nicht unbedingt geleugnet wird, aber doch relativiert wird. Brauchen wir da vielleicht mehr Bereitschaft von allen Seiten, jetzt nicht nur von linker Seite auf Merz zuzugehen, sondern auch andersrum, einfach vielleicht mehr in der Sache zu diskutieren, ergebnisoffen zu diskutieren und vielleicht auch mal die andere Position nicht zu verteufeln, sondern wahrzunehmen und
zuzugehen? Ja, also ich habe erst gedacht, Mann, was für eine doofe, unsinnige Nebendebatte. Wir haben die riesengroßen ökonomischen Herausforderungen. Wir haben den Herbst der Reformen. Also an sich müsste man ja sagen, diese Debattenenergie, die wir gerade aufgewandt haben in diesem Land und noch immer aufwenden, wenn wir das mal investieren würden in Fragestellungen, wie bauen wir eigentlich den Sozialstaat so um und auch wieder ergebnisoffen gedacht, dass wir nicht als erste Zielsetzung haben, das muss jetzt unbedingt billiger werden, aber das darf es gerne, sondern als erste Zielsetzung, wir wollen mehr soziale Gerechtigkeit schaffen. Und schafft das eigentlich das alte System? Ja, oder müssen wir da ein paar Stellschrauben drehen, die letztendlich dazu führen, dass mehr Menschen in Arbeit kommen, dass Menschen nicht Armutsbiografien über Generationen haben und da gar nicht mehr rauskommen? Also eigentlich ganz klassische sozialdemokratische Anliegen, würde ich erst mal sagen. Also nur um das mal kurz zu skizzieren, wäre eine Riesendebatte, die wir eigentlich gesellschaftlich führen sollten und die im Moment gerade wirklich eher so in so Spiegelstrichen, ja, Totalverweigerer, Sanktionen und so weiter stattfindet. Also eigentlich viel zu kleines. Aber ich habe dann im zweiten Bild gedacht, man bleibt jetzt schon sehr stark in dieser Bildlogik. Das Stadtbild ist vielleicht so unbewusst, das Friedrich Merz vielleicht gesetzt hat, eine ganz wichtige gesellschaftliche Debatte, denn das würde sich doch mal wirklich lohnen, darüber in den Austausch zu kommen, was uns stört und was für ein gesellschaftliches Unwohlsein führt oder dahin führt. Und das ist natürlich ganz häufig das Stadtbild. Und das ist aber nicht so eng, wie das dann sofort manche verstehen werden, dass es eben um Migranten geht, die sich an den Bahnhöfen aufhalten, sondern das ist ja eine sehr breite Frage. Also erkenne ich meine Welt wieder, wie ich sie früher mal kannte? Habe ich in den Innenstädten, gerade in den mittelgroßen und kleinen Städten, habe ich eine Auswahl an verschiedenen Geschäften? Ist da überhaupt noch ein Leben? Gibt es noch eine Kneipe? Gibt es noch sozusagen vielleicht ein Kino, eine Buchhandlung? All sowas ist ja auch Teil dessen. Und wenn wir mal, also jetzt mal wirklich positiv gesponnen, wenn einem Bundeskanzler das passiert und er sagt das, und er merkt, wow, ich bin da ganz ordentlich auch von einigen vielleicht missverstanden worden. Also ich hoffe mal, dass er das so empfindet und dass er nicht denkt, ja, eigentlich haben Sie recht. Aber gehen wir mal davon aus, er denkt, Moment mal, ich meinte doch nicht nur das, sondern zu sagen, oder vielleicht sogar zu sagen, ich habe an das gedacht, aber ist doch interessant, was meint ihr denn? Also dass wir in einen Austausch darüber kommen, warum ist denn so ein gesellschaftliches Unwohlsein entstanden? Und dann kann man ja mal verschiedene Sachen auf den Tisch bringen. Und dann darf und kann natürlich genau diese Frage sein, wie gehen wir mit Menschen um, die leider Gottes unglaublich viel Zeit haben, weil sie zum Beispiel nicht arbeiten dürfen oder noch keine Arbeit gefunden haben, wenn sie sogar schon als Geflüchtete eine Arbeitserlaubnis haben. Wie gehen wir damit um? Natürlich, und das ist eine ganz unabhängig von der Hautfarbe und Herkunft zu stellende Beobachtung, wenn Menschengruppen sich irgendwo ansammeln und längere Zeit nichts zu tun haben, entwickeln sie meistens Eigenschaften oder ein Betragen, das halt für andere unangenehm ist. Für mich ist es immer so dieses Beispiel des Kegelvereins, der in einen ICE-Waggon kommt. Ja, auch da denkt man immer erstmal so, wow, okay, das ist jetzt aber etwas, was mich erstmal befremdet. Wenn man dann erstmal ins Gespräch kommt, wird es vielleicht netter. Also eine ergebnisoffene Debatte wäre natürlich wirklich so an, die sagt, okay, jetzt sind wir schon dummerweise an dem Punkt, ja, Stadtbild, Hashtag, dann lass uns mal darüber reden und dann lass uns über politische Maßnahmen reden, wie wir dieses Stadtbild verbessern. Und da übrigens auch eine kleine Ergänzung, die ich machen würde, weil das ist ja immer so eine Sache, die ist so gerichtet von der Bevölkerung an die Politik. Ich glaube, wir müssen uns dann aber auch alle mit in die Verantwortung nehmen und fragen, wie viel Anteil haben wir denn an den Stadtbildern, wie sie heute sind? Also wenn man beklagt den Leerstand in den Innenstädten, dass die kleinen Geschäfte weg sind, ja, was hat das mit dem eigenen Konsum und Einkaufsverhalten zu tun? Wenn man sich beklagt darüber, dass die Eckkneipe nicht mehr da ist, kann man sich natürlich auch fragen, wann war ich denn zuletzt in einer? Also ich will damit sagen, das ist gerne so eine Debatte, die wir auslagern an bitte liefert Politik, bitte sorgt dafür das, ja, aber wir sind natürlich auch an ganz vielen Stellen Teil des Ganzen.
Wobei Merz natürlich auch mit seinen Aussagen suggeriert hat, dass es in seiner Macht steht, dass er daran was ändern könnte. Ich glaube, das ist eigentlich das langfristig gesehen das viel größere Problem als die aktuelle Debatte, dass halt er dann auch dafür verantwortlich ist, wenn sich in 3 Jahren das Stadtbild nicht substanziell verändert hat.
Ja, und ein Teil daran ist ja auch richtig. Und das kann man jetzt sehr restriktiv verstehen. Ich mache eine Migrationspolitik, wo einfach so wenig Menschen kommen, dass sie dann eben auch nicht mehr sichtbar sind. Aber das kann man ja auch wieder etwas konstruktiver sehen, zu fragen, warum ist es denn so, dass viele junge Menschen, ganz häufig eben Männer, die hier sind, einfach monatelang, zum Teil jahrelang, nichts zu tun haben. Ja, also daran könnte ich ja auch was ändern. Dann sind sie nicht raus aus dem Stadtbild idealerweise, dann sind sie vielleicht Bedienung in dem Café, das wieder aufgemacht hat. Ja, dann sind sie möglicherweise der Busfahrer, der dringend gebraucht wird. Ja, also das ist ja eben auch in der Macht von Politik. Und natürlich, klar, dieses erste Signal, das man empfindet, ich sorge dafür, dass nicht mehr so viele kommen und dass sie unser Stadtbild nicht so prägen. Ich meine, das ist übrigens interessant und das darf man, glaube ich, auch an dieser Stelle sagen. Gerade die Innenstädte haben natürlich, und das löst was aus bei Menschen, sicherlich einen höheren sichtbaren Migrationsanteil, als wir das in der Gesellschaft haben. Weil es eben einfach so ist, dass, ich meine, wo kommt man hin, wenn man kein eigenes Auto hat mit dem öffentlichen Nahverkehr, man kommt in die Innenstädte. Wo hält man sich auf, wenn man nichts zu tun hat, auch tagsüber? Natürlich da, wo vielleicht so noch ein bisschen Restleben ist. Ja. Das führt natürlich auch in der Psychologie dazu, dass dann Menschen, die sicherlich alles andere als ausländerfeindlich sind, sagen, wow, wie hat sich denn unsere Gesellschaft verändert? Ja, ich erkenne, und das ist, glaube ich, ein Gefühl, das dürfen wir nicht unterschätzen in der Politik, ich erkenne meine Welt nicht mehr wieder. Wie gesagt, die kritische Prüfphase ist Frage an einen selbst, ist immer, wie weit idealisiere ich die alte Welt, die ich da offenbar nicht mehr erkenne? Das muss man sich, glaube ich, wirklich sehr regelmäßig im Leben fragen. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich was dran. Und das sind alles so Stellschrauben, die hat Politik in der Hand, klar. Ne? Und da könnte man was tun.
Es ist natürlich viel, viel schwieriger, tatsächlich etwas zu bewegen. Vor allen Dingen auch die Innenstädte wieder, ich sag mal, wirtschaftlich auf Vordermann zu bringen, wieder attraktiver, kulturell, ökonomisch attraktiver zu machen. Es ist natürlich deutlich einfacher, sag mal, mit markigen Sprüchen zu kommunizieren und auch mit genauso markigen Sprüchen dagegen zu halten. Scheitert so eine offene Debattenkultur nicht auch daran, dass sie einfach in der öffentlichen Wahrnehmung und auch im medialen Diskurs nicht belohnt wird? Also ich meine, auch ein Social-Media-Algorithmus fördert die Kontroverse und die knackige, kurze Aussage ja viel stärker als das Konziliante und Lösungsorientierte, wo man aufeinander zugeht.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Riesenproblem. Also der Streit wird belohnt, ja, letztendlich in der Aufmerksamkeitsökonomie. Also, und das ist ja auch das Verrückte, dass wir dadurch, also dass Sachen, die groß und breit diskutiert werden, häufig genau dadurch einen Frust auslösen, dass man denkt, dass die Größe der Debatte, die Lautstärke der Debatte steht in überhaupt keinem Verhältnis letztendlich zu dem, was daraus erwächst. Und wir erleben das ja häufig, dass die lautesten Debatten die Debatten sind, bei denen man das Gefühl hat, ja, okay, da kann man jetzt wirklich wenig machen. Oder wenn was gemacht wird, sind das so langfristige Geschichten, dass diese Prüfung, ja, was hatte das jetzt mit der Debatte zu tun, einfach nicht mehr vorgenommen werden kann. Ne? Also wenn sich die Dinge in den Innenstädten wirklich verändern, werden wir dann nochmal das zurückführen auf diese Debatte, die wir jetzt im Herbst 2025 geführt haben. Wahrscheinlich eher nicht. Ne? Das ist bei anderen, ich habe es ja angedeutet, Herbst der Reform, wenn wir jetzt eine intensive gesellschaftliche Debatte über Sozialstaatsreform haben, daraus erwächst ein Gesetz, da hat man nochmal stärker diese Verbindungslinie. Und klar, das ist eben auch ein Vorwurf, den muss man an alle Seiten machen, also natürlich an denjenigen, der eine solche Debatte, ob nun gewollt oder ungewollt, lostritt, aber natürlich auch an diejenigen, die darauf reagieren. Es gibt von Anton Jäger, das ist ein belgischer Historiker, einen sehr interessanten Begriff, den er geprägt hat, der Hyperpolitik. Und hat damit vor allem so diese im Internet aufflammenden Protestbewegungen beschrieben. Also damals um MeToo herum, aber eben auch um Black Lives Matter. Und hat sich mal genauer mit dieser Frage beschäftigt, warum waren diese Aufschreie eigentlich so laut und dann letztendlich doch politisch so folgenlos? Und er sagt so, nach dieser Phase der Entpolitisierung, die wir auch lange erlebt haben, haben wir jetzt wieder eine Hyperpolitisierung, die aber letztendlich sehr häufig, weil sie in so kurzen Zyklen stattfindet und auf so einem hohen Aufregungspotenzial, politisch folgenlos oder weitgehend folgenlos bleibt und damit eigentlich neue Frustrationen auslöst. Also kurz gesagt, wenn Debatten letztendlich vor allem Scheindebatten sind, also wenn man das Gefühl hat, alle fühlen sich wohl in der Selbstpositionierung und der Abgrenzung von anderen, aber wir kommen überhaupt keiner Lösung ein Stück näher, wenden sich halt vor allem die ab, und das darf man echt nicht vergessen, das ist nämlich der allergrößte Teil, die diese Debatten mit einer gewissen Distanz, vielleicht sogar im Anfangsinteresse verfolgen, aber sich gar nicht groß dran beteiligen, weil sie dann diese unglaubliche Lautstärke feststellen, aber so unglaublich wenig Ergebnisse sehen.
Ja, und ich meine, wir sehen das ja auch jetzt gerade in dieser Debatte und in allen anderen Debatten, dass in der Regel Politiker und auch gesellschaftliche Akteure, die politisch klar verortet sind, in der Regel primär für ihr eigenes Klientel kommunizieren, die in ihrer eigenen Echokammer, in ihrer eigenen Filterblase sind. Und wie du schon sagtest, ist natürlich auch dann für die Leute, die nicht so eng einem Lager verortet sind und die sich nicht, für die diese Debatten nicht etwas Identitäres haben, sondern die halt wirklich irgendwie neutral draufschauen und die an der Lösung interessiert sind, für die ist es dann tatsächlich sehr frustrierend, wenn da nichts drauf folgt.
Aber ja, also wenn ich da kurz einhaken darf, ne, das ist nämlich wirklich eigentlich eine Verschiebung, die wir sehen können in allen westlichen Demokratien, dass es sich immer stärker lohnt, die eigene Gruppe, das eigene Klientel ganz stark zu bedienen und das auch durch zugespitzte Formulierung. Also letztendlich wenn man ehemalige Volkspartei oder noch Volkspartei ist, die 25 bis vielleicht maximal 30%. Und wenn man eine kleinere Partei ist, eine kleinere Gruppe, vielleicht die 5 bis 10%, ganz gezielt anzusprechen. Und letztendlich kommen wir eigentlich aus einer früheren Phase, wo es um gesellschaftliche Mehrheiten ging. Also wo die Kräfte letztendlich gedacht haben, klar, ich habe sozusagen einen Teil dabei, aber ich versuche mehr zu überzeugen. Und da bewegen wir uns gerade weg. Und das ist übrigens interessant zu beobachten bei den Christdemokraten auch, ob die gerade eigentlich diesen Gedanken, diesen Selbstanspruch der Volkspartei, weil sie sehen, dass es im politischen Wettbewerb sich nicht mehr so lohnt, aufgeben und stärker auch konservative Klientelpartei werden.
Mhm. Wobei das dann natürlich auch teilweise seltsame Auswüchse hat, wenn ich zum Beispiel an gestern was, glaube ich, denke, wo die grüne Bundestagsabgeordnete Katrin Göring-Eckardt ein Bild von einem Döner gepostet hat und irgendwie drunter geschrieben hat, das ist mein Stadtbild oder so und keine Töchter dabei, wo man sich auch denkt, okay, das ist jetzt irgendwie auch, verbinden die grünen türkischstämmige Menschen primär mit Essen. Das war auf jeden Fall auch ein bisschen verwunderlich, wobei man da auch sieht, dass wahrscheinlich da primär die Filterblase, an die kommuniziert wird, ebenfalls weiß ist.
Ja, also genau, man muss jetzt wirklich aufpassen, dass man eine in sich etwas dumpfe Aussage nicht mit dumpfen Antworten versucht zu beantworten. Und übrigens, das finde ich auch echt nochmal einen wichtigen Punkt und der soll wirklich nicht so klingen, weil man hört ihn häufiger von konservativer Seite so als Schutzargument. Aber weil es fühlen sich natürlich viele Menschen mit Migrationsgeschichte vielleicht angesprochen und auch schauen irritiert auf diese Aussage von Friedrich Merz. Allerdings finde ich, manchmal ist es auch eine Aberkennung letztendlich von der Normalität von Menschen mit Migrationsgeschichte, dass die nicht vielleicht auch stockkonservativ sein können, dass vielleicht jemand, der vor 40 Jahren eingewandert ist in dieses Land, auf den Bahnhof in Frankfurt am Main schaut und sagt, ich will das so nicht, ich möchte hier Law and Order. Ja, also wir vereinnahmen auch manchmal, also wir, sage ich jetzt mal, bezogen vor allem auf diejenigen, die jetzt kritisch schauen auf den Friedrich Merz, alle Menschen mit Migrationsgeschichte sozusagen auf einer Seite. Nee, da gibt's auch Menschen, die sind schwerst konservativ, sagen, vielleicht bin ich irgendwann mal eingewandert, aber mir reicht's jetzt, ich will nicht mehr Migration. Das ist übrigens auch komplett politisch legitim, dass wir anerkennen, dass Menschen, auch wenn sie eine Migrationsgeschichte haben, jetzt nicht komplett abgestoßen sind von Friedrich Merz. Ich will, auch das ist so eine Sensibilisierung, die sollten wir mal zulassen in der Debatte.
Ja, ich würde sogar noch weitergehen. Also ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Kommunalwahlen im Ruhrgebiet blicken, die jetzt im September vonstatten gegangen sind. Da hat ein nicht kleiner Teil von türkischstämmigen Menschen in zweiter, dritter Generation AfD gewählt. Mhm. Weil sie gesagt haben, das ist nicht das Land, in das wir mal eingewandert sind. Und wir haben hier mitgeholfen, das aufzubauen. Und jetzt kommen noch mehr Leute, die wir hier gar nicht haben wollen. Das ist ein sehr guter Punkt. Ja, dann lass uns zum Abschluss nochmal auf ein ganz anderes Thema kommen. Du bist nämlich gerade in den Niederlanden und vermutlich hängen dort die Straßen schon voll mit Wahlplakaten. Am kommenden Mittwoch wird dort nämlich die zweite Kammer gewählt. Die Regierung des parteilosen Ministerpräsidenten Dick Schoof war im Juni zerbrochen, als die PVV, die Partei für die Freiheit, des Rechtspopulisten Geert Wilders aus der Koalition ausgetreten ist und die Koalition daran zerbrochen ist. Deswegen wird jetzt neu gewählt nächste Woche. Corbinian, wie ist die Stimmung im Land? Was kannst du uns nach Deutschland berichten?
Übrigens eine interessante Beobachtung erstmal. Es gibt nämlich gar nicht so viele Wahlplakate. Das ist sehr diszipliniert in den Niederlanden. Es gibt ganz große Schautafeln. Da werden sozusagen alle Listen aufgeführt, die man wählen kann. Das ist sozusagen von den Gemeinden bereitgestellt. Und dann gibt es etwas, was man sonst eher aus den Vereinigten Staaten kennt, dass sich Menschen nämlich in ihre Fenster zu Hause und in den Garten Wahlplakate stellen. Also dann nochmal einzeln unterstützen. Man sieht das allerdings relativ wenig, relativ selten. Manche machen das. Ja, insgesamt ist die Stimmung hier schon insofern etwas desillusioniert, als dass man sieht, okay, auch dieses nächste Parlament wird wahrscheinlich ganz schwierige Mehrheitsverhältnisse nur bringen. Ja? Also diese Hoffnung, man wählt neu und dann kriegt man einen politischen Neuanfang. Wir kennen das ja aus Deutschland, diese Hoffnung, ja, dass die dann durchaus enttäuscht werden kann. Nur um mal diesen großen Unterschied deutlich zu machen, das hat natürlich auch Tradition in den Niederlanden, weil es hier im Prinzip gar keine Hürde gibt. Also erst recht nicht 5%, es reicht im Prinzip mit etwa 1,5% hat man schon seinen ersten Sitz in der zweiten Kammer. Also ein traditionell zersplittertes Parteiensystem. Aber es wird wohl so sein, dass es eine Allparteienkoalition jenseits von Populisten und Kleinstparteien geben muss. Also das heißt Christdemokraten gemeinsam mit Sozialdemokraten und Grünen, die eine Wahlliste eingegangen sind, gemeinsam mit zwei liberalen Parteien. Und selbst das ist nicht sicher, ob die dann mehr als 50% haben. Also möglicherweise muss dann noch irgendeine Kleinstpartei mit rein. Worin man sich einig ist hier, also alle anderen politischen Parteien, es nicht nochmal mit Geert Wilders zu probieren. Das war jetzt der zweite Versuch. Der erste ist sehr, sehr lange her. Das war die Anfangszeit von Mark Rutte, dem jetzigen NATO-Generalsekretär, der sich 2010 hat tolerieren lassen für 2 Jahre. Auch das hat nur 2 Jahre gehalten. Aber damals wenigstens mit dem Schwung, dass Rutte daraus eine eigene neue Mehrheit bekommen hat. Und jetzt hat man ja wirklich ein interessantes Experiment gemacht. Eine Regierung mit der Partei von Gerd Wilders als sozusagen stärkster Kraft. Allerdings hatte man sich darauf verständigt, diese Regierung möglichst unpolitisch zu besetzen, was die Ministerposten angeht. Also der Ministerpräsident war jemand aus der Expertokratie sozusagen. Bei vielen Ministern hatte man sich auch darum bemüht. Und vor allem die Ansage, keine Parteichefs, also die 4 Parteien, die diese Koalition gebildet haben, alle Parteichefs hatten sich verpflichtet, nicht selbst in die Regierung zu gehen. So eine Art Sicherheitsnetz, damit Wilders nicht in eine entscheidende Rolle kommt. Aber das Playbook des Populismus hat bestens funktioniert. Er hatte damit die Chance zu regieren und gleichzeitig die ganze Zeit Opposition zu sein. Und daran ist es letztendlich gescheitert.
Aber das heißt, ich nehme eigentlich daraus 2 Lehren mit, jetzt auch im Blick auf das nächste Jahr in Deutschland. Das eine ist, Rechtspopulisten oder Rechtsextremisten in die Regierung zu holen, zahlt sich langfristig nicht aus. Und das zweite ist, wir werden uns wahrscheinlich auch in Deutschland an immer buntere Koalitionen gewöhnen müssen. Und dass wir jetzt haarscharf eigentlich auch auf Bundesebene schon an einer schwarz-rot-grünen Koalition vorbeigeschrammt, das ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir es mit so einer eleganten Zweierkoalition bekommen.
Ja, also möglicherweise ist das der Spiegel, den wir hier vorgehalten bekommen. Also wie gesagt, es ist hier natürlich die 5%-Hürde, die fehlt, die noch ein gewisses Restmaß an größerer Übersichtlichkeit bei uns bereithält. Aber klar, also dieser Teil, dass sich sozusagen die Interessen immer weiter ausdifferenzieren und dass die Parteien auch immer gezielter ihre Zielgruppen bespielen und dieses große Ganze gesellschaftlich Mehrheiten finden, letztendlich verlagern auf die Zeit danach. Also wenn man dann Regierungsbündnisse schließt, klar, dann passiert das wieder. Wobei da auch immer die Frage ist, wie begleitet man eine solche Regierung? Also aus einer inneren Opposition heraus, das ist ja nicht nur sozusagen ein Wilders-Phänomen, sondern das sehen wir ja auch bei den Parteien der demokratischen Mitte, dass sie dann manchmal so viele Kompromisse mitmachen müssen, dass sie ihrer eigenen Anhängerschaft eigentlich kaum noch vermitteln können, warum sie das jetzt tun. Also klar, das ist wahrscheinlich was, worauf wir uns einstellen sollten. Und diese Frage Beteiligung, Populisten, Brandmauer auflösen, ja, nein. Ich bin langsam ein bisschen verzweifelt, wenn man sich im europäischen Kontext umschaut, weil wir sehen, dass im Prinzip alle Versuche, die es gab, also ganz klare Brandmauer ziehen und beibehalten, Versuche der Einbindung, der Kooperation, letztendlich unterm Strich alle nicht dazu führen, dass dieser massive Anteil antidemokratischer Parteien zurückgeht. In den Niederlanden, das ist übrigens interessant, und das zeigt eben auch, dass der Rechtspopulismus vor der Aufsplittung nicht gefeit ist. Hier in den Niederlanden ist es mittlerweile so, dass zwar in den Umfragen Wilders mit seiner Partei, obwohl sie letztendlich gescheitert sind mit dieser Regierung, ganz weit vorne liegt. Aber es hat sich auch noch ein weiterer Populismus drumherum gebildet. Es gibt jetzt eine Partei, das sind sozusagen so die rechtskonservativen, rechtspopulistischen Reichen, die keine Lust haben auf so dieses den Pöbelanteil am Populismus. Ja, 21 heißt die Partei, die auch ins Parlament kommen wird mit wahrscheinlich einem beträchtlichen Anteil. Neben der Bauernbewegung, die sich schon vor einiger Zeit gebildet hat. Also da sieht man, auch das splittet sich weiter auf. Und wie konstruktiv die dann noch miteinander zusammenarbeiten werden, also auch das wird man beobachten müssen. Aber es ist auf jeden Fall, es ist sehr spannend, was ich interessant finde, Stichwort Debattenkultur. Man hat sich aber auch ein Stück weit dran gewöhnt. Also ich habe jetzt hier einige Fernsehdebatten auch verfolgt im Vorfeld dieser Wahl nächste Woche. Und politisch sind das echt Welten, aber die Art und Weise, wie die an einem Tisch sitzen, miteinander reden, miteinander auch lachen, da kann man sagen, wow, was macht ihr da für ein komisches Spiel? Aber letztendlich hat mich das so ein bisschen versöhnt, weil man so das Gefühl hat, da haben auf jeden Fall Leute verstanden, hey, wir müssen miteinander im Gespräch sein und bleiben. Es geht nicht ohne. Wir sind alle viel zu klein. Ja, wir haben alle kein Mandat der Bevölkerung, dass wir so tun könnten, als würden wir für die alleine sprechen. Also das gilt für fast alle will. Das redet natürlich als echter Populist immer so, als würde er für ganz Niederlande, die ganzen Niederlande sprechen. Aber bei den anderen hat man schon so das Gefühl, dass so dieses Bewusstsein stärker da ist. Und da sehe ich manchmal Mangel in der deutschen Politik, dass zu viele immer noch so auftreten, als wären sie eigentlich so kurz vor der 50% oder eigentlich schon drüber und genau wüssten, was die Leute denken und die Leute wollen, ne, auch um zurückzukommen auf diese Stadtbildfrage. Letztendlich stochern wir doch auch echt ganz schön rum. Ja, also was stört die Leute am Stadtbild? Was ist das Empfinden? Ja, wie individuell ist das auch? Also da so mit ein bisschen Demut ranzugehen und der Bereitschaft anzuerkennen, dass das Leute sehr unterschiedlich beantworten. Das ist, glaube ich, echt eine Tugend, die wir alle samt miteinander lernen müssen.
Na, wir beobachten auf jeden Fall ganz genau den Ausgang der Wahlen in den Niederlanden und vielleicht ist es ja tatsächlich ein Guckloch in die Zukunft für die politischen Verhältnisse bei uns. Ich bedanke mich sehr, dass du aus deinem Urlaub zugeschaltet warst und wünsche dir jetzt noch einen schönen, geruhsamen Tag. Danke für den Austausch und freue mich, wenn wir uns dann demnächst in Berlin wiedersehen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Das war Politik und Kommunikation, der Talk mit Tobias Schmidt. Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr von Politik und Kommunikation verpassen möchten, folgen Sie uns bei Instagram, LinkedIn und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter Politikszene für die aktuellsten Personalwechsel und Stellenanzeigen und P&K Weekly für unsere Analysen, Interviews, Gewinner, Verlierer, Pros und Kontras aus dem politischen Berlin. Hören Sie außerdem rein in den Podcast Elefantenrunde mit Hajo Schumacher und Frank Staus. Wir freuen uns auf Sie.